Moin zusammen.
Moin, was geht?
So, willkommen zur zweiten Folge. Cool, dass ihr am Ball bleibt. Wir bleiben es auch. Ja, wir haben heute uns folgende Überbegriffe rausgesucht, die wir heute so ein bisschen besprechen wollen. Punkt 1, wo waren wir, als wir die Zulassung bekommen haben? Und das kurz mal angerissen, was das mit einem macht, wenn du eigentlich wartest oder dich darauf einstellst, lange zu warten oder halt nicht mit rechnest, einen Studienplatz zu bekommen, und auf einmal ist da auf einmal so eine Zusage. Zweite Punkt, Einschreibung und den Tag, den man da hat, quasi mit Matrikelnummer bekommen und überall alles organisieren. Dann Wohnungssuche, die ersten Kurse und in unserem Fall, wie ist es in einer neuen Stadt zu wohnen, alleine zu wohnen? In dem Fall war es halt Marburg und auch Marburg so ein bisschen angerissen. Und kurz, wie gesagt, nochmal, wir haben ja gesagt, wir sind rheinische Jungs, wir kommen so aus der Kölner, Bonner Region, sind größere Städte gewohnt und wie es so ist, auch auf einmal in einer kleineren Stadt von 80.000 Einwohnern nur zu wohnen.
Davon jeder vierte Student, ne?
Ja, das war, also da muss man Marburg echt Props an Marburg geben. Als Student war schon geil, weil es ist schon, also ein Viertel der Population ist einfach studentisch und das merkst du dieser Stadt auch an, weil es in Semesterferien war da tote Hose und während des Semesters war es schon mega jung.
Und dann auch noch diese Orientierungswoche in dieser Stadt, ja. Also die wurde komplett zerlegt von den Studenten.
Ja. Ja.
Also ich habe Semesteranfang Oktober, sehr toxische Zeit für die.
Ja, das auf jeden Fall. Ich habe leider unsere ja damals verpasst. Ich habe da zwar dann von anderen mal welche mitbekommen. Unsere war ich noch nicht im Studium. Ich habe ja sehr spontan, da steigen wir direkt mal ins Thema ein, Zulassung. Das war bei mir so, dass ich Abi gemacht habe, habe dann eine Ausbildung als Arzthelfer angefangen. Und ich weiß noch, das war kurz bevor ich meine erste Klausur für die Ausbildung geschrieben habe, war ich krank, war dann tatsächlich am ersten Tag der Klausur direkt guten Eindruck hinterlassen, neu zugestoßen in die Klasse und habe dann zum ersten Klausurtermin erstmal krank fallen müssen und habe dann eine E-Mail bekommen, wo dann auf einmal Zulassungsbescheid stand. Und normalerweise stand da als Überschrift immer Ablehnungsbescheid. Und ich habe das eigentlich überlesen. Ich habe tatsächlich Ablehnungsbescheid auch gelesen, weil das eigentlich das war, was immer drin stand, und hatte fast überlegt, die E-Mail nicht aufzumachen. Habe gesagt, gut, komm, ist jetzt die 9., 10., 12. Ablehnungsmail, guckst du trotzdem mal rein. Auf einmal stand da Zulassung. Ich habe da 2-3 Mal gelesen. Ich so, Moment mal, was steht da? Und das weiß ich noch ziemlich genau. Ich habe den Text noch ziemlich genau im Kopf. Da stand nämlich, die ZVS bietet Ihnen die Möglichkeit, an der oben genannten Uni einen Teilstudienplatz anzunehmen. Und ich so, Moment mal, oben genannte Uni, Teilstudienplatz. A, was ist ein fucking Teilstudienplatz? Das haben wir beim letzten Mal ja schon ein bisschen angerissen. Und B, oben genannte Uni, wo ist denn da eine Uni? Und dann auf einmal sehe ich diese wunderschönen Worte, Philipps-Universität Marburg. Und ich war fassungslos, weil ich habe damit gerechnet, Jahre zu warten. Und das waren 3 Monate, 4 Monate, die ich gewartet hatte. Und dann war da auf einmal das Ganze. Ich kannte grob das Prinzip eines Teilstudienplatzes. Es war mir aber auch so wurscht, weil ich einfach nur so geil darauf war, einen Studienplatz zu bekommen. Ich weiß noch, ich bin sofort rüber gelaufen zu meinen Eltern, habe an der Fensterscheibe geklopft. Ich hatte bei uns im Garten hatten wir so ein kleines Häuschen, wo ich dann das ausgebaut hatten, wo ich drin gewohnt habe. Und meine Eltern haben zuerst gedacht, unser Hund wäre gestorben, weil ich so Radau gemacht habe, weil ich sagte, komm sofort her. Und ja, so war dann halt, das war mittwochs und donnerstags, weil ich hatte nur 2 Tage Zeit, mich einzuschreiben, das ist der nächste Witz gewesen. Donnerstags war ich dann in Marburg und hat mich eingeschrieben. Und ja, das war erstmal als Einführung meine Erfahrung mit der Zulassung. Jetzt kann Bex mal vielleicht nochmal kurz anreißen, wie es bei ihm war.
Also ich hatte auch ein feuchtes Höschen. Das kann ich ehrlich mal auch unterstreichen. Es war für mich so, dass ich eigentlich gar nicht geglaubt habe, dass das ein Studienplatz sein soll, weil ich dachte, okay, Teilstudienplatz, was ist das? Dann wollen die mich auf den Arm nehmen, verarschen. Ja, dann dachte, okay, ist das, ja, vielleicht ist das irgendeine rechtliche Geschichte, die mich davon dann doch abhält, das Studium antreten zu dürfen. Und ich war ja sowieso beim Bund, aber ja, und dann bin ich zu meiner Mom gegangen, hab gesagt, hey Mom, ich studiere Medizin, und die so, ach was, ne? Ich habe einen Teilstudienplatz, was ist das denn? Und die zu mir, und ich so, ja, weiß ich auch nicht. Ja, und dann habe ich da angerufen bei der ZVS, und ihr wisst das, wie das so mit Behörden ist. Man kommt nicht durch. Es war letztendlich so, ich habe mich aber ja dort informieren wollen, aber keiner konnte mir eigentlich Bescheid geben, was das denn für mich jetzt bedeutet mit dem Bund. Deswegen wusste ich bis zum Ende tatsächlich nicht, wie das für mich ausläuft, und bin eigentlich davon ausgegangen, okay, das wird schon. Und letztendlich war es dann ja bis zum Tag der Einschreibung. Ich bin ja nach Marburg gegangen und hatte noch keinen Studienplatz sicher. Ich bin ja sozusagen in die Stadt gegangen, hatte eine Wohnung organisiert, habe mich dort eingelebt, habe sogar die ja die Semester Partygruppe bei Facebook oder StudiVZ.
StudiVZ war es damals.
StudiVZ, ne, ja.
Die dann, übrigens nachher ganz zentral tatsächlich für alle Semesterteilnehmer war. Wir waren fast 500 Mann im ersten Semester, das nur als Sidetrack, weil darüber ging die gesamte Klausurvorbereitung.
Organisation, also ja, und am Anfang natürlich die ganze Organisation von Treffen und ja, also sozusagen ist soziale Treffen und sowohl als auch jetzt fachliche dann später. Und tatsächlich hatten sich dann alle eingeschrieben und ich konnte es dann noch nicht bis zu dem Zeitpunkt, bis ich dann halt tatsächlich das Dokument in die Hand bekommen habe, und das war nach der Orientierungswoche. Und zu der Orientierungswoche, das ist ja so, das kennt man ja auch aus anderen Studiengängen, das in der ersten Woche, wo das Semester beginnt, und ja, da war es ebenfalls so, wir mussten dann in die Lahnberger, dort befand sich das Uniklinikgebäude und beziehungsweise auch das Dekanat, Einschreibungsbüro, wo wir, das Einschreibungsbüro
war auch unten, ja.
Unten in der Stadt.
Wir hatten aber auf den Lahnbergen die Einführung für Chemie, da mussten wir eine Sicherheitsbelehrung erstmal bekommen. War einfach nur banaler Scheiß, so nach dem Motto, ey, ihr könnt nicht sehen, ob ein Reagenzglas gerade heiß oder kalt ist, also fasst es nicht einfach blindlings an, sondern einfach purer Menschenverstand, aber dass man halt einfach genau das eben halt mitbringt, wenn du ins Chemiepraktikum gehst, dass du halt nicht einfach eine klare Flüssigkeit äckst.
Ja. Naja, genau, die Orientierungs, genau, so war es, auf den Lahnbergen, also hatten wir einen Vorlesungssaal und dort haben wir uns dann eingefunden, haben dann die einzelnen Dekane, nicht Dekane, sondern die ja die Lehrstuhlinhaber dann von ihren Fachbereichen erzählt, also die Chemie, die Biochemie, Anatomie, und haben dann da ihre Vorlesung gehalten, und das war natürlich so ein bisschen so, dass man so einen Eindruck bekommt, um was es geht. Und da hatten wir jedenfalls auch so einen Kurs, wo es um Mikroskopieren ging. Ja, und das war jetzt auch nichts Besonderes. Jedenfalls erinnere ich mich nur an eine Szene, wo eine junge Dame da ihren Speichel untersucht hatte unter dem Mikroskop, und das sollten wir alle tun, um da einfach auch so diese Technik mit dem Mikroskop da so ein bisschen zu verstehen, wie man Objektträger dann auf nutzt und so weiter und da fokussiert. Und sie hatte ja dann den Betreuer, der da rumlief, was in der Regel halt ein Student war, gerufen und gesagt, naja, ich kann das nicht erkennen, was soll das sein? Und der guckt ja ins Mikroskop, und ja, am Ende dann hatte er nur mitgeteilt, dass das ein Spermium war. Und so kann man sich auch so kannst du dir das vorstellen, so fing auch die Orientierungswoche an. Also es war auf jeden Fall feuchtfröhliche Zeit. Also es war nicht nur.
Das stimmt. Also ich habe unsere zwei verpasst, aber die andere nicht mitbekommen hat. Ich kann mich erinnern, einmal, das war dann 2 Jahre später, da ging es dann darum, dass man quasi so Pendelläufe machen musste, und du musstest mit jedem Lauf ein Kleidungsstück niederlegen, und es war eigentlich immer so, dass alle blank gezogen hatten. Also hast dann quer durch den Hörsaal echt eine Horde nackter Menschen, jung, männlich wie weiblich, langlaufen sehen.
Ja, und es waren ja alles junge, agile Menschen, ja, die ja sich um nichts geschämt haben.
Definitiv nicht. Es war aber auch, das ist auch generell die Zeit im Studium, wo man ganz klar sagen muss, es ist schon eine geile Zeit. Also es ist mit die geilste Zeit, die man hatte. Es gibt ja so ein Schema, es gibt 3 Sachen, wovon man nie alle 3 Sachen zusammen haben wird. Das ist Zeit, das ist Geld und das ist Energie.
Oder Jugend.
Genau. Und du hast im Studium hast du halt kein Geld, aber du hast Zeit und Jugend, also Energie. Wir sind jetzt mittlerweile in einem Alter, wo wir vielleicht noch sagen können, wir haben eine gewisse Form von Jugend, und wir haben jetzt auch was Geld, aber wir haben keine Zeit mehr. Das ist halt noch so ein Punkt. Der nächste Schritt ist dann die Rente, wo man dann Geld und Zeit hat, aber die Energie beziehungsweise keine Jugend mehr. Und das nur so mal nochmal eingeflossen.
Und zu diesem philosophischen Sidetrack muss man mal sagen, oder die Message, die an euch geht, wenn ihr tatsächlich dann für euch ein Studium anfängt, also es muss ja auch nicht das Medizinstudium sein, nutzt die erste Zeit, ne? Weil die Kontakte, ja, die ihr dann da knüpft, und
die halt ein Leben lang, sieht ja man ja auch bei Becks und mir, wie gesagt, also 14 Jahre her, und ich werd's in jedem Suff nicht müde, im Becks zu betonen, zu sagen, es gibt so vier Menschen in meinem Leben, das ist mein Bruder, meine Verlobte und eigentlich meine beiden besten Freunde, das ist Becks und halt noch ein anderer Dude, und das ist halt einfach diese Erfahrung, die man im Studium macht, und wenn man dann auch noch zusammen gelernt hat, vor allen Dingen im Medizin fürs Physikum, auch vorher im dritten Semester, das war in Marburg halt einfach das Krasse, gerade Anatomie, da kommt ein Overload auf einen zu und da brauchst du echt Leute, mit denen du wirklich gut kannst, und wir haben uns halt gesucht und gefunden. Also ich glaube, mit anderen Kombinationen, da wäre man sich wahrscheinlich gegenseitig in den Hals gesprungen, und ich kann mich eigentlich nie erinnern, dass wir uns mal wirklich, wirklich mal irgendwie gestritten haben. Ich kann mich nicht mal an wirkliche Auseinandersetzungen erinnern.
Also ich kann mich an mehr homoerotische Stellen erinnern als an, richtigen Konflikten. Natürlich gab es immer so Diskussionen oder wie auch immer. Natürlich steht man im Studium auch unter Druck.
Es war immer auf einem völlig respektvollen Niveau. Also ich würde nichts davon so wirklich als irgendwie als Streit abordnen. Aber wir wollen auch die Liste mal ein bisschen weiter abchecken. Also wir haben jetzt gerade mal geguckt, wie Zulassung haben wir. Wir haben auch so ein bisschen die Erstanschreibung so ein bisschen durch. Jetzt kommen wir so langsam zur Wohnungssuche. Und da
hatte ich ja schon erzählt. Genau. Bei mir war es ja ein bisschen einsilbiger als bei dir.
Bei mir war es ein bisschen, das war tatsächlich spannend, weil ich hatte mittwochs die Zusage bekommen, dass ich ab Montag darauf, eigentlich ab Donnerstag, studieren kann. Freitags, also donnerstags war tatsächlich auch schon die erste, also ich habe mich eingeschrieben, und abends war dann schon die erste Veranstaltung für mich. Das war, wie gesagt, diese Chemieeinführung. Und montags ging die Uni regulär los. Das heißt, ich hatte eigentlich nur 3-4 Tage Zeit, eine Wohnung zu finden. Gut, im allergrößten Zweifel, es waren ungefähr 180 Kilometer Pendelei, hätte ich das auch noch hingekriegt. Es gibt auch ein paar, tatsächlich, ich kann mich an eine Kommilitonin erinnern, die hatte ein Kind auch, und die ist dann damals von Neuss immer gependelt, weil die nicht wollte, dass das Kind umziehen muss. Man hört das. Die ist dann jeden Tag mit dem ICE tatsächlich immer gependelt. Aber das war natürlich jetzt nicht so die Option, die ich ziehen wollte. Und wir haben damals dann geguckt, es war zwar schon 2008, aber es war halt, ich habe tatsächlich über die Zeitung eine Wohnung gesucht.
Und du musst dabei bedenken, die Stadt, also wir hatten ja schon eben angesprochen, jeder vierte Student. Du warst nicht der Einzige, der nach einer Einzimmerbude oder Zweizimmerbude höchstens geguckt hat. Ne? Und die, da wurden Wohnungen verscherbelt. Also ich habe da Sachen gesehen, also da kannst du wahrscheinlich auch noch Sachen zu erzählen, also was da angeboten worden ist. Also letztendlich hätten die auch Mülltonnen vermietet, ja, glaube ich.
Auf jeden Fall.
Ne? Also natürlich war da ein Riesenbedarf. Ne?
Ja, und das war genau das Ding. Und tatsächlich, wie gesagt, so richtig übers Internet hast du damals noch nicht so gucken können, weil ja, es gab schon sowas wie Immonet und sowas, aber diejenigen, die Wohnungen angeboten haben, haben auch...
Also wir machen keine Werbung für Immonet, ne?
Ja, genau. Aber diejenigen, die Wohnung angeboten haben, haben das Medium noch nicht benutzen können. Und da habe ich tatsächlich über die Zeitung lokal geguckt, und dann gab's eine Wohnung auf den Lahnbergen, und ich kann mich erinnern, mein Onkel, der damals auch vor Ort in Marburg gewohnt hat, der hat ja gesagt, Lahnberge sind eigentlich ganz cool für Mediziner, weil alles auf den Lahnbergen ist. So, hatte er prinzipiell recht, allerdings erst auf dem klinischen Teil. Die Vorklinik hat eigentlich fast ausschließlich in Marburg selbst stattgefunden. Und ja, jedenfalls haben wir uns die Wohnung angeguckt. Die war echt groß, war eine Kelleretage, Kellergeschossetage, was auch immer, waren 65 Quadratmeter. Ich hatte eigentlich daraus vor, weil die vom Schnitt auch so war, eine WG draus zu machen. Was ich nicht wusste, ist, dass keiner auf die Lahnberge wollte. Vor allem nicht in dem Ort, wo ich war. Das war Bauerbach, Name des Programms. Es gab eine Kirche, eine Bank Und an Zigarettenautomaten. Das waren die einzigen Sachen, die es neben Wohnhäusern gab.
Und fließend Wasser.
Fließend Wasser gab's, aber es gab kein Internet. Ich hatte tatsächlich einen ISDN-Anschluss für meine Adresse, hätte neu gelegt werden müssen. Und die von der Telekom haben gesagt, das dauert 2 Jahre. So, und ich wusste ja, ich habe ja, wenn überhaupt, nur 2 Jahre, die ich in Marburg bleiben kann. Und dann habe ich damals über so einen UMTS-Stick zumindest Internet da bezogen. Das war halt schon echt ein Downer. Also die Wohnung an sich war ganz cool, auch die Lage war an sich ganz cool, aber es war halt so, ab 18 Uhr ging da die Bürgersteige hoch. Busse fuhren nur bis 18 Uhr, dann gab es ja damals noch diese Astas oder wie hießen die nochmal, diese Taxis, die man bestellen konnte. War doch Asta, oder?
Ja, es war von der Fachschaft organisiert, glaube ich.
Nee, das war sogar tatsächlich von der Marburger Verkehrsbetrieben.
Ernsthaft?
Ja, ja, okay. Ja. Also das zur Erklärung, das waren dann quasi tatsächlich so Autos wie Taxis, die man dann ab einer gewissen Uhrzeit anrufen konnte und die konnten dann die ja den Linienbetrieb aufrechthalten. Ja, jedenfalls war das schon erstmal schnell zumindest gelöst, die Wohnungssuche. Also ich bin dann ein Jahr später dann tatsächlich auch nochmal runtergezogen, weil A, wollte, wie gesagt, keiner in diese WG mit rein. Also WG war es nie, ich habe ja nur alleine drin gewohnt. Und es war halt auch einfach unpraktisch. Ich hatte Riesenräume, die letztlich ungenutzt waren. Ich hatte halt das Glück, dass meine Eltern mir das Gott sei Dank gezahlt hatten. Deswegen war ich da jetzt nicht in der finanziellen Not. Aber ich hatte halt aber auch echt ein schlechtes Gewissen, so eine Riesenbude allein zu haben, die einfach dann auch leer steht. Und
also wenn wir schon mal bei dem Thema Zahlen sind, denkt auf jeden Fall dran, wenn ihr euer Studium aufnehmen, das wird sicherlich jetzt auch noch der Fall sein, die Behörden werden Zeit brauchen, ne? Das ist ungefähr 3-4 Monate Bearbeitungszeit für einen BAföG-Antrag, ne? Und es wird in der einen oder anderen Berechtigten geben, und selbst wenn ihr euch nicht sicher seid, kann ich nur empfehlen, dass ihr euch dann aufmacht und diesen Antrag ausfüllt, ne? Das sind dann Formularbögen, die ihr dann bei dem zugehörigen Stadt meistens ist es gibt es eine Ex-Abteilung in den Städten, die sich nur mit Studentenangelegenheiten, was auch so KfW-Kredite angeht, es gibt ja auch Studentenkredite, die vom Staat mitsubventioniert werden, die dann extra günstige Konditionen haben.
Absolut lohnenswert. Also muss man
1,99% war das zu seiner Zeit, glaube ich.
Ja,
ich weiß nicht, ob das jetzt mit Leitzins immer noch so ist oder nicht. Ne? Und auf jeden Fall BAföG, da müsst ihr dann die Angaben eurer Eltern rechtzeitig dann einholen. Ne? Und da geht's dann darum halt, dass sie angeben, wie viel sie verdienen und was da für Einkommen da sind. Und dann reicht ihr das ein und dann wird das bearbeitet. Ne? Und ist natürlich jetzt, wenn man so kurzfristig wie Olli innerhalb von 2 Tagen dann sich einschreiben muss und dann nicht Bescheid weiß, ist es dann natürlich nicht so einfach möglich. Und die dritte Säule, also wenn beides dann halt nicht funktioniert, gibt es am Ende noch, wir wollen jetzt die Bank nennen, aber es gibt da natürlich einzelne Banken, auch spezifisch für Heilberufe, die dann einen unterstützen können. Aber sicherlich ist es so, dass man selbst ohne finanziellen Background da Unterstützung bekommen kann.
Auf jeden Fall. Und solltet ihr in so eine Situation kommen, weil es gibt ja immer noch Teilstudienplätze, beziehungsweise die Teilstudienplätze gibt es immer noch und es gibt auch immer noch Losverfahren. Solltet ihr da reinkommen, es gibt auf jeden Fall, wenn das finanzielle eine Frage ist, es gibt, wie Bex gerade schon richtig sagt, es gibt Banken, die auch kurzfristig das zum Teil ermöglichen, weil das wäre echt schade, wenn ihr da eine One-in-a-Lifetime-Chance nicht wahrnehmen könnt, weil die Kohle nicht da war. Das
definitiv.
Halt,
ne, also die und da ist es so, da gibt's ja natürlich immer meistens die Möglichkeit, entweder so eine Einmalzahlung zu bekommen oder eine monatliche Rate. Das ist nicht nur bei der Bank, wo ich und Olli unser Kredit bezogen haben. Das haben wir tatsächlich dann auch gemacht. Also ich habe noch zusätzlich BAföG bekommen, aber mir hat das persönlich nicht ausgereicht, denn
ist ja auch, muss man ganz ehrlich sagen, BAföG würde ja, wenn man ehrlich ist, eigentlich ja nur eigentlich die Bude unterstützen. Also
ja, aber das hat sich jetzt nochmal geändert, ne? Die Zahlen wurden gesteigert.
Ja,
ne?
Aber und, wir haben in Marburg studiert. Ja. Fragt man die Leute, die in München oder in Köln studieren.
Verständlich, ne? Aber es ist auf jeden Fall so, jeder hat so seinen eigenen Anspruch und da muss man jetzt mal ganz ehrlich sein. Ich und Olli waren jetzt nicht die sparsamsten Studenten. Ne? Wir wollten natürlich alles mitnehmen. Das ist
war auch, ich nie, bin ich nie.
Ja, deswegen, ob das klug ist oder nicht klug ist, das ist jedem selbst überlassen, aber wir haben auf jeden Fall alles genutzt, was wir konnten, und da hat uns der Kredit auf jeden Fall sehr geholfen.
Ja, aber ich meine, 56 waren es zu deiner Zeit damals monatlich, ne?
Ungefähr, genau. Und dann,
ja, aber da muss man ganz ehrlich sagen, wie gesagt, Marburg, da konntest du schon eine Bude für mit finanzieren. Du hattest ja das Glück auch über, gut, Glück bei der Bude, muss man dann sagen, ist das fragwürdig, über Studentenwohnheim bekommen, weil die Bude...
Ja, aber mir hat das erstmal ausgereicht.
Ja, ne? Definitiv. Also, aber es war schon...
Dann muss ich auch mal eine Lanze brechen. Ne? Es gibt ja Studentenwohnheime in jeder Stadt, und die sind meistens... Es ist kein Luxus, aber es reicht dafür aus, um in eine Stadt reinzukommen und okay, da sein Studium zu beginnen. Und ich habe damals wohl gemerkt, 190 Euro für meine 9,99 Quadratmeter Bude bezahlt. Und das war für mich... mein persönlicher Luxus, muss ich ehrlich sagen. Und dass ich das erstmal, das war mein erste eigene Bude, um ehrlich zu sein. Ne? Das war eins dieser Schlosswohnheime in Marburg. Und Marburg hatten hier ganz viele Wohnheime gehabt. Und zu Marburg selbst muss man wissen, Marburg ist letztendlich ein einziger Berg. Ne?
Ja.
Und auf dem Berg befindet sich einmal das Schloss und in der Nähe auch Institut für Physik. Und das war eins der wenigen Institute, die sich auf dem Berg befanden, und um den Berg herum gab es noch Fachbereiche für Biochemie, Physiologie, die sich dort befanden, und dann auch Nebenfächer, was heißt Nebenfächer, aber auch Teilbereiche wie die Medizin, also medizinische Psychologie, dann
meinst du jetzt unten im
Und die Anatomie hat sich
Anatomie
da
genau gefunden. Physio hattest du auf
hat hatte ich gerade erwähnt, genau. Also Physio und Biochemie,
was ja aber auch der Anatomie zugeordnet ist, Neuroana,
und auf jeden Fall werden Thermie wir da auch gleich noch dazu kommen, oder beziehungsweise in unserem nächsten Podcast-Folge, da werden wir über die einzelnen Fächer sprechen, und das kommen wir aber gleich nochmal. Ja, und das war jedenfalls zu meiner Bude, das war einfach so ein 9,99 Quadratmeter Absteige für 190 Euro. Und wo mir Anna und mein Essen aus dem Kühlschrank geklaut worden ist.
Das ist nämlich, was ich gerade sagen wollte. Also die Bude an sich war an sich, ja, cool. Vor allem die Location war einfach geil. Also weil es halt wirklich oben am Schloss war, mit dem Vorhof, den ihr da hattet, wo wir gegrillt haben, dass unsere Harnsäure nach oben gegangen ist. Also das war schon geil.
Also Olli hatte Platz, aber nicht die Location. Ich hatte, ich hatte keinen Platz, aber zumindest die Location. Aber dann war es natürlich für uns eine Sache, die sich dann zumindest ergänzt hat, ne, wenn wir da unterwegs waren.
Ja. Man muss halt sagen, es war schon fast, böse gesprochen, eine kleine Legebatterie, die Becksalz Wohnung hatte. Vor allen Dingen, was ich halt krass fand...
Ich habe keine Eier gelegt, wollte ich nochmal klarstellen.
Es war halt einfach, was da alles geteilt werden musste. Also es war halt die Küche, die immer aussah wie Sau, und das nicht, weil Becks da irgendwie missgemacht hatte, sondern die anderen Studenten, vor allen Dingen, ich weiß noch, wenn die asiatischen Mitbewohner von dir da ihre Hühnchen gemacht haben, wie danach da die Küche aussah.
Das Interessante war ja, also ich habe noch nie ein ganzes Huhn im Kochtopf gesehen. Also es gibt Hühner, ich kenne das aus dem Supermarkt, ne? Aber wenn man die Füße aus dem Kochtopf raushängen sieht, dann weiß man auf jeden Fall, dass das Huhn ein schnelles Life hatte, ne? Und natürlich komplett verwertet worden ist. Ne? Aber das war für mich auch eine interessante Erfahrung, weil letztendlich in diesem Wohnheim alle möglichen Völker unterwegs waren. Ne? Ich hatte einen aus dem Amazonas, der Medizin studiert hatte. Dann hatte ich einen aus dem Süden Deutschland, aus dem Norden, Asiaten, aus allen asiatischen Ländern, aus allen möglichen afrikanischen Ländern. Und das wird natürlich ein großes Potpourri. Ne?
Das ist schon ein Punkt, wo ich sagen muss, das ist geil am Wohnheim. Weil du halt eben, also ich bin ja selber auch ein riesen Multikulti-Fan, deswegen mag ich ja die Köln-Bonner Region hier so sehr, weil es halt einfach hier auch schon auch bunt gemischt ist. Aber das ist halt ein Vorteil am Wohnheim, dass du da halt echt auch viele Connections machen kannst. Meine Bude war tatsächlich, wie du schon sagtest, ein scheiß Spot, aber dafür groß. Das war auch, wie gesagt, ein Riesengrund, warum ich dann nachher in Marburg selbst dann unten was gesucht und gefunden habe, und ich habe die Bude geliebt, die war geil. Das waren 16 Quadratmeter, 4x4 Meter, Klo über dem Gang, ein eigenes mit Dusche, war meine Traumbude tatsächlich. Also war absolut die Größe, die ich gebraucht habe. Und tatsächlich so eine typische, also ich finde, das war so eine typische Studentenbutze außerhalb eines Wohnheims von der Größe, oder?
Ja, muss ich schon sagen. Und jetzt auch, um mal auf ein weiteres Thema zu kommen, Olli. Wir hatten ja jetzt unsere Liste die ersten Kurse drauf.
Ja.
Und beziehungsweise auch die ersten Vorlesungen. Und das Erste, an das ich denke, das ist halt der größte Donnerfurz, den ich je in einer Vorlesung gehört habe.
Danke, dass wir das hier besprechen.
Also, aber das muss man in diesem Podcast, das
wir haben gesagt, wir lassen die Hosen runter.
Also es gibt dieser Podcast, ich wäre nicht bereit gewesen, diesen Podcast zu machen, wenn diese Story nicht einmal gedroppt wäre.
Okay, das muss ich dann aber nochmal ein bisschen beleuchten. Es war nicht die erste Vorlesung per se, es war aber so in den ersten ein, zwei Wochen. Dann machen wir kurz das noch, bevor ich dann noch zu sprechen komme, wie die erste Vorlesung war. Das war auf den Lahnberg im Klinikum, ich glaube Berufsorientierung oder so war das. Und ich saß auch natürlich in der ersten Reihe. Wie könnte es auch anders sein? Und ich weiß noch, irgendwas war, was der Professor sagte, was irgendwie mich zum Lachen gebracht hatte. Ich habe aber etwas ungünstig gesessen. Ein bisschen breitbeinig, so dass halt das Zwerchfell gut als Katapult zur Luftbeförderung aus dem Darm gesorgt hat. Und ich saß in der ersten Reihe und habe halt beim Lachen so ein Donner rausgelassen, dass nicht nur es mega laut zu hören war, die Bank hat vibriert und es war einfach mega krass zu hören und ich habe daraufhin aus lauter Scham einen Lachanfall bekommen und der Professor war halt sichtlich genervt, was ich auch irgendwie verstehen kann, warum in der ersten Reihe so ein verdammter Erstsemester dann einen Lachanfall bekommt und kam halt daran und man hat gemerkt, er wollte mich da irgendwas fragen, ist dann aber aufgrund des bestialischen Gestankes, der sich dann von unten aus langsam ausgebreitet habe, dann doch wieder abgedreht und hat dann weitergemacht und das war ja die Story.
Es war keine besondere Story, aber manchmal erfreut man sich auch über eines Furzes, ne? Und ich fand es einfach nur schön, da vorne saß halt eine Reihe, aus meiner Sicht heißer Mädels und die dachten sich in diesem Moment, was für ein geiler Typ.
Naja, nicht bis zu einem Zeitpunkt, wo die olfaktorischen Genüsse dieser Darmwinde genießen durften.
Aber auf jeden Fall war es ein Ereignis, was mir im Kopf geblieben ist. Also es ist nicht nur sowas, was mir im Kopf geblieben ist.
Wie Olli furzt.
Genau. Sondern natürlich auch so, ja, die anderen wichtigen Ereignisse, die wir hatten. Ja. Da wolltest du noch was zum ersten Vorlesung erzählen.
Genau, und das weiß ich noch, weil ich, wie gesagt, ja so Hals über Kopf in Marburg angekommen bin. Erste Vorlesung im Audimax. Und man muss sagen, das Audimax ist in jeder Uni natürlich immer riesig. Ich habe als kurzer Funfact, ich habe in den zwei Semestern, die ich keinen Platz bekommen hatte, ein Semester Chemie in Köln studiert. Kenne auch so ein bisschen die Räumlichkeiten auch in Köln. Wir beide haben ja auch in Dresden studiert. Deswegen kennen wir auch da so ein bisschen. Wobei man da sagen muss, der Medizincampus ist gänzlich vom Hauptcampus in Dresden abgegrenzt. Deswegen den Hauptcampus kennen wir nicht. Aber der Audimax in Marburg ist schon knackig, muss man schon sagen. Also auch im Vergleich zu Köln und zu Marburg, zu Dresden kann der sich schon sehen lassen. Also ich glaube, da gehen auch weit über 1000 Leute rein. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal da reingegangen bin und einfach auch der verfickte Audimax zur Hälfte wirklich besetzt war, weil Marburg hat echt 500 Studenten im ersten Semester in der Regel zugelassen. Das ist schon beeindruckend und ich weiß noch, auch mit welchem Stolz ich da irgendwie reingegangen bin und ich kann mich noch erinnern, das waren zwei Kommilitonen in derselben Woche noch, bevor ich mit denen gesprochen habe und die gefragt habe, hey, realisiert ihr, dass ihr Medizinstudenten seid? Wo die auch sagten, nee. Und einige sagten, ey, das wirst du wahrscheinlich erst glauben, wenn du schon Arzt bist. Und tatsächlich so ein bisschen habe ich das gehabt, dass ich erst mich als Medizinstudent gefühlt hatte, als ich Assistenzarzt war und als Arzt habe ich mich erst jetzt so kürzlich, also ich bin jetzt 5 Jahre im Beruf, bin jetzt wie gesagt mit der Assistenz, also mit der Zeit durch für den Assistenzarzt und darf mich jetzt für die Prüfung anmelden. Jetzt so langsam begreife ich erst, dass ich Arzt bin und das war halt irgendwie diese Vorlesung, die allererste, das war glaube ich Biochemie bei Kohlmann und Röhm, beiden besten Professoren, die ich kennenlernen durfte, weil die waren die ältesten Professoren, die wir hatten, aber didaktisch hatten die es einfach drauf. Die haben die gottverdammte Atmungskette, die fucking kompliziert ist, als interaktives Lernprogramm von der Informatik der Uni Marburg schreiben lassen. Du konntest da sehen, wie so das scheiß ATP-Molekül durch die Atmungskette oder ADP durchgedonnert wird und nachher als ATP rauskommt. Und das Stück für Stück animiert und das auch cool. Und du konntest damals, und wir reden von 2008, du konntest damals schon jede Folge live streamen oder dir nachher noch angucken. Das ist mindblown. Wir reden von vor 14 Jahren. Da war YouTube gerade so erst dabei, wirklich so ein bisschen ein größeres Medium zu werden. Und das ist halt, wenn man vorstellt, die waren schon Ende 60, 70. Kuhlmann Röhm übrigens diejenigen, die die Serumelektrophorese erfunden haben. Also richtig große Dudes, muss man ganz ehrlich sagen.
Man muss auch bei denen auch nochmal erwähnen, dass deren Fachliteratur für die Medizinstudenten weltweit genutzt wird. Und ja, eins derer Hauptwerke wurde in 14 Sprachen verfasst und zu seiner Zeit
und Biochemie ist
war
echt
Grundlage für alle Medizinstudenten, die Biochemie gelernt haben.
Und Biochemie ist halt echt eigentlich ein Hassfach von den meisten Studenten. Und es war mein Lieblingsfach. Also weil die es so cool einem verkauft haben. Weil Biochemie, also meine Eltern zum Beispiel haben gesagt, das war das Hassfach hier in Köln wohl zu deren Zeit. Und ich kenne auch kaum andere Leute, die im Laufe gesagt haben, dass die Biochemie cool fanden. Aber ich muss sagen, Biochemie hat bei denen echt Bock gemacht. Das war schon geil.
Ja, und auf jeden Fall, das war, wir werden noch uns einer unserer ersten Kurse, es war medizinische Terminologie. Ne? Das war, da ging es halt darum, dass wir da, ich glaube, das war auch tatsächlich eins unserer ersten Prüfungen, die wir da machen mussten im Medizinstudium. Da ging es halt tatsächlich einfach um ja die sprachliche Anwendung der einzelnen Begriffe und deren griechischer wie auch latinisierten Hintergrund.
War die erste FIS, die man bekommen hat, weil da hast du so einen Riesenwälzer bekommen mit dem Hinweis, so, lern die Scheiße und in 4 Monaten musst du es auswendig können.
Ja, du hast ein Buch in die Hand bekommen und dann hieß es, lern es auswendig. Aber klar, es ist halt natürlich ein Fleißfach, ne? Genauso wie viele andere Fächer in der Medizin. Im Medizinstudium. Aber das muss man auf jeden Fall sagen, konnte Spaß machen, konnte keinen Spaß machen, und da zeigte sich schon das erste Mal, ja, ob man genügend Fleiß auf, also Energie aufbringen konnte und Passion,
Ausdauer.
Um das Studium da durchzuziehen. Und ja, letztendlich muss man im Gesamten sagen, war der Anfang ja noch ganz nett. Es war jetzt nicht so fachlich vollgebombt und es war jetzt nicht so, dass man als Schüler, ne, der das Medizinstudium beginnt, da vollkommen, also man muss kein Latein gehabt haben in der Schule. Ne,
das nee, ist definitiv
so eine,
nicht.
Also so ein Märchen. Ne, genauso muss man jetzt keinen naturwissenschaftlichen Background haben. Natürlich ist es zuträglich, wenn man sich mit den Fächern da auseinandergesetzt hat. Aber es ist schon so, dass auch in unseren ersten Vorlesungen sämtlichen Fächern und
von null anfängt.
Genau, und da kommen wir auch in den nächsten Podcast auch drauf.
Kurz als Dahns Anmerkung, ich hatte zum Beispiel Spanisch und Deutsch als Leistungskurs, Philosophie und Mathe im Abi. Also ich war naturwissenschaftlich eigentlich völlig fehlgeleitet in der Oberstufe und hatte da so ein bisschen sprachlichen Schwerpunkt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, deswegen habe ich mich jetzt nicht schlechter vorbereitet für die Klausuren gefühlt, weil eine gute Uni sich auch dadurch so ein bisschen auszeichnet, dass alle abgeholt werden. Und das muss man sagen, auch wenn Marburg, da muss ich auch für Marburg, wie du gerade eben so schön sagst, das auch eine Lanze brechen, die war zu unserer Zeit zwar in der Vorklinik echt nicht gut, die hatten eine Durchfallquote von jenseits von gut und böse, die waren mit, ich glaube, damals Essen. Auf jeden Fall mit einer der schlechtesten Unis im Physikum. Ich muss aber trotzdem sagen, ich finde, die Lehre war trotzdem gut.
Das hatte
gut.
Natürlich auch den Hintergrund, dass die einige Studenten aussieben mussten, damit aufgrund der Mängel. Wir haben ja jetzt mit wie vielen Leuten angefangen? Mit 400, mit 500 Medizinstudenten?
500 knapp und dann nachher waren es laufend 380.
Dazu ja schon in einem letzten Podcast erzählt, ne, dass wir, dass sich dadurch auch dieser Teilstudienplatz begründet. Ja. Ne, und ja, in der Klinik natürlich nur die Hälfte an Plätzen, also höchstens die Hälfte an Plätzen vorhanden ist für das, was die Leute, da, also für das, was das, was die Klinik da aufbieten kann. Ne, und das ist natürlich, das erzeugt natürlich bei allen oder erzeugte bei allen einen ganz schönen Druck.
Mhm.
Naja. Aber das ist natürlich an jeder Uni gibt's da die eigene Fächer, die mal schwerer oder mal einfacher ausfallen oder schwieriger ausfallen. Und ja, wie ich von Münster gehört hatte, war ist Physik dort ein Aussiebfach, ne, wie du von deinen Eltern erzählt hast, was Biochemie in Köln. Und ich würde für mein Dafürhalten sagen, dass eins der Fächer, wo ausgesiebt worden ist in Marburg, es war tatsächlich Physiologie.
Ne, da sind, ja, sind
viele
Fall.
Gescheitert. Ne? Und wenn man jetzt so das auch sehen mag, war Biochemie und Anatomie auch eines der Fächer, wo viele dann natürlich ihre Probleme hatten. Das ist wie, ja, das war eins der, ist auch eins der Hauptfächer, womit man das Physikum bestehen musste. Ne? Das war einmal Biochemie.
Es gibt drei große Fächer, Anatomie. Greifen wir schon ein bisschen vorweg, genau, also Biochemie, Anatomie und Physio, das sind so die drei Säulen, die eigentlich auch einen nachher auch komplett weiter begleiten. Die anderen Fächer, die sind so ein bisschen beschreibend, um die drei Fächer vor allem auch gut zu verstehen. Also es ist sogar so, du musst deinen Chemieschein vorher gemacht haben, damit du Biochemie überhaupt fürs Praktikum zugelassen warst. Das war so ein bisschen modular aufgebaut. Aber wir greifen schon ein bisschen vor. Wir wollten eigentlich noch so ein bisschen über Marburg reden, wie es war in Marburg zu studieren und Marburg an sich so ein bisschen drüber zu sprechen.
Ja, also tatsächlich, ich hatte ja schon erwähnt, dass Marburg ein Berg war.
Ja.
Und es gab noch zusätzlich andere Berge, die nannten sich die Lahnberge und dort befand sich die Uniklinik und Marburg itself, also die Stadt und mit ein paar Instituten, die ich schon erwähnt hatte, befand sich da um diesen Berg herum und ich habe auf der Spitze gewohnt, neben dem Schloss in meiner Legebatterie, wie du gesagt hattest und ja, und tatsächlich bin ich dann jeden Morgen da diesen Berg und diese rutschigen Pflastersteine immer runtergelaufen. Das hat im Winter insbesondere viel Spaß gemacht, wenn da Glatteis war.
Das war krass.
Ja, ja. Und das war aber an sich ist Marburg wie so hat einen Altstadtkern und dieser Altstadtkern besteht dann aus auf jeden Fall ist sehr beschaulich, also so einen schönen Charakter, ne? Man läuft da durch, man hat da Spaß, man guckt da durch die Gegend, es ist grün, es ist historisch und inmitten dieser historischen Gebäude befanden sich auf jeden Fall mehrere Bars, die wir dann gerne auch aufgesucht haben und die dann auch für uns das große Thema waren, wo wir uns dann ja den Schädel gespalten haben.
Ja, das ist schön formuliert, das stimmt auch. Also es ist tatsächlich, also da kommen wir auch so ein bisschen vielleicht über Students Life an sich mit Marburg rein, weil das geht beides so ein bisschen Hand in Hand. Also ich muss sagen auch, also Marburg ist ja auch als Studentenstadt ja auch bekannt und ist ja auch eine Traditionsuni, aber ich muss sagen, ich habe mich auch nirgendwo mehr als Student so richtig gefühlt wie in Marburg. Also Dresden war zwar auch schon noch, aber in Marburg war es halt einfach, weil du warst halt wirklich unter Gleichgesinnten, weil es war halt einfach so eine riesen Unistadt dafür. Also nehmen wir es nochmal, es waren 80, 85.000 Einwohner mit 25.000 Studenten. Das ist schon eine Ansage. Und das Geile war halt im Sommer auf den Lahnwiesen. Lahn ist halt das kleine Rinnsal, was da durch Marburg durchläuft. Also das darf ich als jemand, der am Rhein wohnt, so sagen, weil das ist für mich so die Standardgröße. Das war halt eigentlich immer cool, auf den Lahnwiesen da zu chillen. Es war auch gerade so in den Übergängen, Frühling und Herbst, war es echt cool in Marburg, weil es ist halt auch sehr grün, es ist sehr bewaldet, die Stadt gerade, also es hat mich immer so ein bisschen zum Teil an Hogsmeade von Harry Potter so ein bisschen erinnert mit dem Schloss, gerade auch in der Oberstadt, wenn's da damals noch geschneit hat, also zweimal haben wir Marburg weiß erleben dürfen. Mittlerweile gibt's ja die Temperaturen ja gar nicht mehr so sehr, dass es da noch schneit, aber das war dann schon sehr, sehr romantisch, muss man schon sagen, also sehr idyllisch, es ist halt wie eine Puppenstube, du hast ganz viel Fachwerk noch, sehr verwinkelt, ich kann mich noch erinnern, eine Kommilitonin von uns hatte eine Bude und da hatte so einen Sitzball und der hat immer eine Position im Raum gefunden, wenn du den losgelassen hast, weil das ein Punkt, weil es so schräg war, dass nur ein Punkt irgendwie im Level war und da hat der Ball sich immer gefunden.
Ja, auf jeden Fall, die Häuser waren krumm und schief, eine ganze Fachwerkhäuschen.
As fuck, also wirklich.
Aber also mit Ikea konnte man da gar nicht ankommen. Also wenn man wollte, konnte man den schiefen Turm von Pisa in der Wohnung aufstellen, aber einrichten war schwierig, außer man war da ein bisschen, ja, hatte dann handwerklich Geschick und hat die Möbel selber schief gebaut. Und dann haben die da vielleicht Platz gefunden oder so. Anders ging es dann natürlich nicht.
Ja, das war schon ein kleiner Kulturschock, wenn man aus einer größeren Stadt kam, in einer Stadt, wo es keine Straßenbahn gibt. Aber das ist nicht mehr das Hauptproblem, sondern dass, wie gesagt, manche Teile ab 18 Uhr nicht mehr erreichbar sind.
Ja, und vor allem, wenn du dein Wasser dir von deinem vom Supermarkt kaufst und dann erstmal einen Berg hochschleppst, dann.
Ja, da ist das Workout mit drin.
Auf jeden Fall. Naja, ja, aber das war auf jeden Fall eine Stadt, in der man studieren kann, mitten von Hessen. Ne? Mhm. Und wir hatten auch die Möglichkeit, nach Frankfurt zu fahren. Ne? Das war unser Studententicket war dafür zulässig, ne, dass wir da bis dahin fahren konnten.
Wir durften sogar eine Stadt über die hessische Grenze hinaus mit dem Intercity fahren.
Ich glaube sogar bis nach Heidelberg ging das.
Heidelberg, ja, das war weil es die nächstgrößere Stadt war. Also es war, also Heidelberg definitiv habe ich nämlich einmal gemacht. Aber das war das Geile, das war aber auch nur Marburg. Also das war jetzt nicht für Hessen generell, weil die Gießener hatten das nicht, die Frankfurter hatten das nicht, aber wir hatten bei uns in Marburg den Luxus, dass der Intercity mit nutzbar war in Gesamthessen und zur nächstgrößeren Stadt über die Landesgrenze hinaus. Und das war schon geil.
Ja, das haben wir, hätten wir, im Nachhinein sagt man es immer, aber hätten wir es mehr genutzt, aber wir haben unser Bestes getan.
Auf jeden Fall. Eine prägende Fahrt hatten wir, mal gucken, ob wir die mal thematisieren.
Ich weiß nicht, ob das Thema ist. Naja, okay. Ja,
wir haben wieder eine Zeit erreicht, wo wir hatten mal gesagt, wir versuchen so 30, 40 Minuten immer so einzuhalten und wir wollen ja auch ein bisschen noch weitere Folgen füllen, deswegen würde ich auch sagen, kommen wir für diese Folge so langsam mal zum Ende.
Ja, auf jeden Fall. Dann danke ich euch wieder fürs Zuhören.
Ja.
Nächstes Thema werden auf jeden Fall die einzelnen Fächer im Studium sein.
Erstmal die vorklinischen.
Ja, genau, die vorklinischen Fächer und werden auch noch darauf näher eingehen, so in welche Richtung, also wie das inhaltlich so ungefähr ausschaut und ja, was ihr dafür mitnehmen müsst oder mitnehmen solltet. Und seid gespannt und wir freuen uns aufs nächste Mal.
So ist es. Dann, ja, wir hören uns hoffentlich oder ihr hört uns. Und ja, wir verabschieden uns und einen schönen Tag, Abend oder was auch immer.